Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV das Depot-Update für den Monat November mit 5 Top-Aktien seit dem 30.09., seit der letzten Aufnahme eines Depot-Updates. Ich zeichne es auf am 5.11. um 15.31 Uhr. Da fange ich zumindest an. Und heute geht es um folgende 5 Aktien, die sich sehr gut entwickelt haben, nämlich Softbank, Warner Brothers Discovery, Samsung Electronics, Alphabet und LVMH. Zu diesen 5 Aktien gibt es ein paar Updates und dann gibt es noch eine 6. Aktie, denn Berkshire Hathaway hat ja auch ein paar Sachen bekannt gegeben und da lohnt es sich dann mal wieder genauer hinzugucken. All das, wie üblich, nachdem auch der Chief Economist von Scalable Capital sein Plazit durch den Disclaimer für die durchaus risikobehafteten Ausführungen gegeben hat. Also, hier geht er, der Disclaimer von Christian Birühl.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Der Blick ins Depot startet mit dem ganz normalen Anblick der Scalable Startseite. Knapp 395.000 Euro sind das. Das sind etwa 60.000 Euro mehr als im letzten Monat. Das liegt bedauerlicherweise nicht daran, dass um eben diese 60.000 das Depot an Wert zugelegt hat, sondern zumindest das ist glücklicherweise so, an den 60.000 Euro, die ich auf den Scalable Broker neu überwiesen habe. Denn ich dachte ja eigentlich, dass wir im November, insbesondere auch in dieser Woche, gerade in einer Umstellungsphase sind und nächste Woche dann volle Kanne loslegen. Aber ihr kennt das, wenn ihr in irgendwelchen Unternehmen arbeitet, wo Softwareprojekte ausgerollt werden, wo eine neue Software eingeführt wird, da kommt es manchmal zu Verzögerungen. In Deutschland kommt es ja generell bei etwas größeren Projekten zu Verzögerungen. Von daher ist jetzt die Verzögerung, die Scalable bekannt gegeben hat, mit dem einen Monat, die Umstellung noch brauchen wird, bis sie dann losgeht, verhältnismäßig harmlos. Da sind wir in Berlin am Flughafen ganz andere Sachen gewohnt. Und jeder, der jetzt still grinst, dann sage ich, das ist bei bestimmten Sachen in München, Stuttgart, Köln oder Hamburg auch nicht großartig anders und jeder kennt wahrscheinlich aus seinem Bereich irgendwelche Sachen, wo sich Dinge verzögern. Von daher, better safe than sorry, könnte hier die Formulierung lauten. Und ich möchte auch nicht in der Haut der Programmierer, der Architekten dieses Umzugs stecken, weil 700.000 Depotkonten, was ich vermute, die dann in diese neue Welt komplett umgezogen werden sollen, das ist schon mal wirklich ein abenteuerlicher Ritt. Von daher, die 60.000 Euro, die ich dort überwiesen habe, sind da und werden dann ab nächsten Monat eingesetzt. Und dann geht es eben auch mit dem Thema Private Equity weiter, wobei das kann sogar schon im November passieren. Übrigens, weil ich 6 Aktien zum Start vorgestellt habe, eine Aktie aber nicht dabei war, nämlich die Shell-Aktie, gleich diese Information, die wird im November nun endlich kommen. Auch wenn mein Gast die Gegenfrage gestellt hat, warum denn jetzt? Und ich habe ihm ganz ehrlich gesagt, du, das kann ich dir auch nicht beantworten. Die wurde gewünscht. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Ich wollte erstmal den Termin mit dir klar haben. Also von daher, da sind wir jetzt zumindest auf Mitte November schon mal terminiert, sodass ich davon ausgehe, dass ihr in den letzten 10 Novembertagen auch ein Update zur Shell-Aktie erhaltet. Aber im heutigen Update soll es ja gehen um Top-Performer. Und ein letztes Mal ist ein Top-Performer die Softbank Group gewesen. Denn ihr könnt es an dem Chart hier schon ein wenig erahnen. Und wenn ihr in den letzten Monaten immer mit dabei wart, dann könnt ihr euch erinnern, dass ich jedes Mal, wenn ich die Aktie besprochen habe, einen Stop-Kurs eingegeben habe. Ich habe im 80er-Bereich angefangen und dann hat die Aktie sich deutlich verteuert. Ich habe 101 Euro angegeben und die Aktie hat sich deutlich verteuert. So, und Dann waren es, glaube ich, einmal noch 111, die ich eingegeben hatte. Und nochmal stieg die Aktie sehr spürbar an. Das waren so die Eingaben des letzten Mals. Und dann hatte ich eine Stop-Order eingegeben, die sehr, sehr schnell ausgeführt wurde. Der von mir angegebene Stop-Preis war 127,45 Euro. Ich wurde ausgeführt, was sehr ungewöhnlich ist, zu 127,62 Euro, also einem höheren Preis, was ungewöhnlich deswegen ist, weil ich ja mit einer Stop-Order den Verkaufsbefehl eigentlich erst final trigger und dann diese Order von mir eigentlich billigst in den Markt gegeben wird, also zu im Grunde genommen jedem Preis. Und das hat man bei GetEx hier sehr, sehr gut hinbekommen. Allerdings an diesem Tag für mich vermeintlich schlecht. Und das zeige ich euch jetzt nochmal am Chart. Beziehungsweise den Podcast-Zuhörern, den erkläre ich diesen Chart, den sie dann ja nicht vor sich sehen auch. Denn an diesem 22. Notierte die Aktie dann auf einmal kommend von einem Schlusskurs am Vortag bei 140 Euro auf einmal in der Eröffnung bei 133,22 Euro. Und fiel dann im Tief auf 126,54 Euro. Und irgendwo auf diesem Weg wurde meine Stop-Order eben ausgelöst. Und ich war draußen. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, weil ich zwar Alertings auf meinen Geräten habe, aber vielleicht habe ich ein bisschen mehr Alertings als der normal geneigte Anleger oder News-Junkie. Und habe dann irgendwann gesehen, dass ich in der Aktie gar nicht mehr drin bin. Was in dem ersten Augenblick natürlich deswegen ärgerlich war, weil die Softbank-Aktie sich von diesen 127 Euro, wo sie dann war, nochmal drastisch verteuert hat, nämlich auf in der Spitze 156 Euro. Da dachte ich also, oh, das ist aber schade. Aber das waren dann eben auch diese Ausprägungen und vielleicht ja auch die letzten Ausprägungen dieser AI-Hosse, die wir in den letzten Monaten und im Grunde genommen auch Jahren so gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gesamtbewegung jetzt vorbei ist und ausgerechnet in meiner Stop-Order beziehungsweise im unmittelbaren Umfeld meiner Stop-Order zu Ende gegangen ist, naja, ehrlicherweise ist das auch einigermaßen unwahrscheinlich, aber es kann eben sein. Es gibt ein paar unterstützende Sachen, die mich zumindest nicht unglücklich dreinblicken lassen über diesen Verkauf. Und das zum einen die Verkaufsabrechnung dieser Transaktion, denn mit 127,62 Euro bin ich raus, also einem Kurswert von 3.190,50 Euro für meine 25 Aktien, die ich damals noch gehalten habe und darauf fielen Steuern an und zwar im Gesamtgegenwert von über 560 Euro und das ist ein Grund, naja, im Grunde genommen schon zur Freude, weil in dem Moment, wo ich Kapitalertragssteuer zahle, weiß ich zumindest, dass diese Transaktion positiv geändert hat. Wenn ich auf eine Transaktion, auf einen Verkauf keine Steuern zahle, dann kann ich mich eigentlich über diese Transaktion auch nicht so richtig freuen. Von daher, ich bin einigermaßen happy. 2630 wurden meinem Konto gut geschrieben. Der Finanzminister ist, naja, also das ist wahrscheinlich nicht mal ein Wimpernschlag im Steueraufkommen. Aber es ist zumindest etwas, was dazu beiträgt, dass bestimmte Rechnungen hier in dem Land auch mitbezahlt werden können. Und von daher versuche ich da nicht weiter bockig zu sein, dass ich darauf Steuern zahlen musste. Und ein anderer Grund ist die aktuelle Investor Relations Arbeit von Softbank. Denn die meisten von euch, die frühere Sendung, insbesondere auch zu Softbank hier schon gesehen haben, wissen ja, dass ich mir sehr, sehr gerne diese Net Asset Value per Share Seite angeguckt habe. Und die erinnern sich vielleicht auch noch an meine Enttäuschung, als Softbank irgendwann mal aufgehört hat, diese Seite tagesaktuell zu halten und nur noch quartalsweise zu aktualisieren. Gut. Nun ist es so, dass Softbank zumindest ja quartalsweise auch Ergebnisse vorlegt und das haben sie ja im Oktober dann auch getan. Von daher bin ich ehrlicherweise auch einigermaßen stinkig, dass hier immer noch die Zahlen vom 30. Juni auf der Website veröffentlicht werden und kann das ehrlicherweise nicht so richtig verstehen. Hier wird immer noch angegeben, ein Net Asset Value per Share, also ein innerer Wert der Aktie von 22.750 Yen, während der Aktienpreis damals 10.515 war. Und das zeigt eben regelmäßig dieses drastische Abgeld, mit dem eine Softbank-Aktie gegenüber ihrem eigentlichen inneren Wert notiert. Das könnt ihr euch gerne in Ruhe mal angucken und könnt auch die dort innewohnenden Risiken für euch mal bewerten, die das Ganze ja auch hat. Es ist ja nicht komplett grundlos, dass es ein Abgeld gibt. Dass es das Abgeld in so einer Höhe gibt, ist schon aus meiner Sicht eben immer nicht so ganz fair gewesen. Aber wir sind aus meiner Sicht eben seit längerem in einer wirklichen Übertreibungsphase, die es eben in der Vergangenheit auch das eine oder andere Mal schon gab. Und lustigerweise hat sich in den letzten Tagen dazu auch jemand zu Wort gemeldet, den ihr möglicherweise im Kino schon mal kennengelernt habt, nämlich Michael Burry. Und Michael Burry ist einer der Hauptprotagonisten des Films The Big Short, den ihr, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, euch unbedingt anschauen solltet, in dem es um die große Immobilienblase in den USA in den späten Nullerjahren geht. Er wurde dargestellt, also nicht, dass ihr denkt, er sieht so aus, wie ihr es als Videozuschauer jetzt auf dem Foto seht, von Christian Bale. Ist ein recht eigenartiger Typ, ein recht eigenartiger Fundmanager, der sich gelegentlich in, naja, Cassandra-artigen Ausrufen auf X betätigt. Und seinen letzten, ich nenne es ja immer noch ganz gerne Tweet, war so, dass er geschrieben hat, sometimes we see bubbles, sometimes there is something to do about it, and sometimes the only winning move is not to play. So, also da gibt es natürlich viele Interpretationen in das Ganze rein. Mittlerweile sind ein paar Short-Positionen bei bestimmten KI-Aktien aufgetaucht, die wir ja auch schon das ein oder andere Mal hatten, eben unter anderem einer Palantir. Aber was ich ganz interessant fand, nicht von seinem Original-Account, aber von einem Account, der dafür sorgt, dass die von ihm regelmäßig gelöschten Tweets auch der Nachwelt erhalten bleiben, wurde noch etwas anderes mit veröffentlicht. Und das ist ein Auszug aus einem Buch, wo es darum geht, dass ein Kapitalzyklus, dass der eben endet mit einer Schüttelung, mit einem Shakeout und einer dann anschließenden Konsolidierung. Und in dem Buch ist es ja vorgehoben, bei 2002, it was commonly reported that less than 5% of US Telecoms capacity was in use. Also, Ende 2000 oder in 2002 wurde bekannt, dass lediglich 5% der Kapazität, die das US-Telefonsystem zum damaligen Zeitpunkt aufgebaut hatte, überhaupt in Gebrauch waren. Also es waren im Netz dramatische Überkapazitäten. Wodurch waren die entstanden? Durch riesige, gigantische Investitionen, die da stattgefunden haben. Und in der Folge sind viele Preise total abgestürzt, Investitionsvorhaben wurden komplett gestoppt. Und vielleicht erinnert euch das ja an die ein oder andere Geschichte, die ihr in den letzten Wochen über OpenAI an erster Stelle, über Nvidia, über Alphabet, über Microsoft, über Apple wahrscheinlich nicht so intensiv, aber egal, gehört habt. Sehr große, Amazon wäre noch so ein Beispiel, sehr, sehr große, sehr umfangreiche Investitionen in einen Sektor. Und es gab in der Vergangenheit auch schon mal ein Unternehmen, was, naja, ganz gerne auch mit dieser Thematik umschrieben wird, die haben damals quasi für das Internet die Schaufeln bereitgestellt. Das ist ja immer ein ganz beliebter Vergleich. Wenn da irgendwo ein Goldrush ist, dann investiert man nicht in diesen Goldrush, in dieses eigentliche Thema, sondern man investiert in die Schaufelhersteller. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Musik Und ein Schaufelhersteller, der heute auch noch existiert, hieß auch damals schon Cisco Systems. Cisco ist heute der weltweit größte Anbieter von Netzwerkausrüstung und eines der größten Softwareunternehmen. Geschäftsbereiche von Cisco sind Verkauf von Netzwerk, Hardware, von Software, von Cybersicherheitssoftware und auch so typische Zusammenarbeitssoftware. Wobei, also Teams ist besser als WebEx, Zoom ist besser als WebEx, eigentlich ist alles mir Bekannte besser als WebEx. Das würde ich also selber nicht so gerne nutzen. Aber man hat da eben was. Man fertigt keine Gerätschaften selber, hat das ausgelagert. Aber man hat eine sehr, sehr große Vertriebs- und auch Marketingmannschaft mit 25.000 Mitarbeitern in 90 Ländern. Die Fertigung wird bei Cisco zum großen Teil an Dritte ausgelagert. Und man verfügt vor allen Dingen über eine große Marketing- und Vertriebsmannschaft mit 25.000 Leuten in 90 Ländern und beschäftigt insgesamt 80.000 Menschen. So, dieses Unternehmen gab es schon zur Jahrtausendwende und vor allen Dingen davor. Denn ihr seht hier einen Chart von 1991 beginnt, wo diese Aktie bei unglaublichen 0,1 Dollar quasi beginnt. Also sogar noch einen Tick tiefer, aber gehen wir da nicht allzu sehr rein, weil die Entwicklung war dann eben, dass sich dieses Unternehmen natürlich nicht zu diesem Kurs, also die Aktie wurde entsprechend gesplittet, bis Ende 99 auf einen sehr, sehr hohen Stand nach vorne gearbeitet hatte. So sah der Chart aus, als damals der März 2000 erreicht wurde. März 2000 waren in der Tat die Iden des März der New Economy, zumindest dieser ersten Phase. Und es war eben einfach so, dass das Cisco zur damaligen Zeit der Inbegriff des Internetbooms war. Das Unternehmen galt als komplettes Rückgrat des Netzes. Es stellte Router bereit, es stellte Switches bereit. Man profitierte brutal von der gesamten Dotcom-Euphorie. Und die Aktie wurde auch mit einem KGV, haben damals auch einige drüber gelacht, mit einem KGV von über 100 gehandelt. Teilweise mit einer Marktkapitalisierung von über 550 Milliarden US-Dollar. Damit war Cisco Anfang 2000 das teuerste Unternehmen der Welt. Und so sieht ja der Chart ganz gut aus, wobei ihr an der rechten Seite schon erkennen könnt, wenn ihr ihn verfolgt, dass es dann nicht mehr so ganz so gut aussieht. Wobei der natürlich dann im Vergleich immer noch top aussieht. Weil wenn man irgendwo Anfang der 90er so eine Idee hatte, ah, da könnte aber was passieren, so sagen wir mal im Januar 95. Und hier gehe ich jetzt mal auf den 2.10.1996. Da notierte die Aktie splitbereinigt aus der heutigen Perspektive bei 7 US-Dollar und legte dann bis in den März 2000 auf über 70 zu. Das war die schöne Seite der Entwicklung. Es gab aber auch noch eine andere. Und diese andere Seite seht ihr jetzt in der zweiten Darstellung, die im Januar 99 beginnt, wo ihr also noch den Endspurt der Aktie in die genannten Höhen seht, aber dann eben auch den schnellen Absturz bis in September 2002, wo die Aktie dann auf unter 10 US-Dollar gefallen war. In der Erwartungshaltung dessen, dass es möglicherweise nicht so richtig gut weitergeht. Und in der Phase war es dann eben so, dass Netzbetreiber, dass Telekomfirmen massenhaft Bestellungen storniert haben, weil ihnen ja klar wurde, dass sie dramatische Überkapazitäten hatten. Und viele Startups gingen darüber hinaus auch pleite und ja, Infrastrukturinvestitionen blieben demzufolge eben auch aus. Cisco hatte aber, auch das ist uns ja schon mal in einer ganz anderen Thematik, mir fällt als erstes Shimano ein, ja, zu denen gibt es auch bald ein Update, Cisco hatte in der Hochphase überproduziert und damit zu hohe Lagerbestände aufgebaut. Das ist ja dann manchmal so. Shimano hat das in der Phase gemacht, als alle Leute Fahrräder haben wollten. Cisco hat das logischerweise aufgrund der Nachfragesituation in dieser Phase gemacht. So, all das, was ich euch hier zeige, soll euch vor allen Dingen so ein bisschen Geschichtsunterricht dahingehend geben, dass sowas ja möglicherweise, weil wir alle total euphorisiert sind von diesen neuen KI-Themen, möglicherweise eben auch in diesem Bereich mit etwas viel Milliarden um sich geschmissen wurde in den Ankündigungen. Ob die dann alle so eingehalten werden, werden wir dann sehen. Aber man sieht eben auch mal, dass eine brutale Fehlallokation Ich kann nicht einschätzen, ob es im AI-Bereich eine ist. Aber ich kann zumindest mal über die Risiken so ein bisschen reden, dass man da möglicherweise eben in eine Situation kommt, die es in der Vergangenheit eben schon mal gab und wo man dann eben auch lange, lange warten musste. Und dieses lange Warten, das kann ich euch dank Guru Focus auch nochmal so ein bisschen zeigen. Denn normalerweise ist es ja so, dass ich hier immer anzeige, na, die letzten 15 Jahre. Das reicht ja normalerweise. Das reicht bei Cisco jetzt aber nicht, wenn wir wollen ja mal so ein bisschen in Verhältniszahlen rein. Und da ist sehr praktisch, dass es auch die Rückblicksmöglichkeit für 30 Jahre gibt. Und in die gehen wir jetzt auch mal ein bisschen rein und vergegenwärtigen uns auch mal das, was im Bewertungsbereich bei diesem Unternehmen dann passiert ist. Und jetzt ist diese Grafik im Bild und da geht es dann eben vor allen Dingen darum, dass ihr eben sehen könnt, dass beispielsweise das Wachstum ganz, ganz links oben, Juli 99 auf Juli 2000, von 12 Milliarden Dollar Umsatz auf 18,9 Milliarden Dollar hoch. Also ein Wachstum von über 50%. Und naja, man dachte eben, ein Umsatz- und Gewinnwachstum von 40% kriegt das Unternehmen auf der Ebene jetzt eben noch eine ganze Weile hin. Vor dem Hintergrund war es ja auch nicht so schlimm, dass das KGV damals bei 107 oder im Juli 2000, als der Kurs zwar schon sich von seinen Höhen verabschiedet hatte, aber eben auch noch nicht im unteren Bereich angekommen war, war es eben so, dass damals im Juli, also mit der Feststellung des entsprechenden Abschlusses, dieser Kurs bei 65 Dollar noch lag und das Kursgewinnverhältnis auf der Basis bei 182 war. Und jetzt geht es eben von da ausgehend weiter. Parallel dazu lohnt auch der Blick aufs Price-Sales-Ratio, also auf das Kursumsatzverhältnis, damals 26. Und jetzt kann der Blick mal langsam nach rechts gehen. Denn jetzt ist es eben so, dass ihr in der Zeile oberhalb des Price-Sales-Ratios den monatlichen Aktie, den Preis der Aktie zum Zeitpunkt der Feststellung hier eben seht. Also hier beispielsweise 30. Juli 2000. Hier 30. Juli 2001. Also von 65 ist die Aktie da schon mal auf 19,22 gefallen. So, hier markiere ich die Price-Sales-Zeile und wiederum zwei darunter ist dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich bleibe mal hier in diesem Bereich einfach stehen und ihr könnt ja selber den Blick nach rechts richten. Und ihr seht dann eben, dass das Price-Sales-Ratio über die Jahre hinweg erstmal in den Sechserbereich zurückfällt. Also es gelingt Cisco im Jahr 1 dann noch den Umsatz zu steigern, aber im Jahr 2 ist dann ein Umsatzrückgang von 22 auf 19 Milliarden zu verzeichnen. Trotzdem, auch weil der Kurs dann nochmal gefallen ist, bleibt das Price-Sales-Ratio erstmal so im Bereich von 5 stehen und auch in den nächsten Jahren ist es erstmal so 5, 6, 7. Dann geht es im Jahr 2006 einhergehend mit einem leichten Wachstum, aber einem etwas nervöseren Aktienmarkt, auf die 4 runter und findet ihr Tief in dieser Form der Darstellung im Jahr 2012. Im Juli 2012, da war politisch auch das ein oder andere los, also vor allen Dingen in Europa, da war das Price-Sales-Ratio dann bei 1,87 angekommen. So, und das dann bei einem Unternehmen, was sich in dieser Zeit trotzdem sensationell weiterentwickelt hat. Denn der Umsatz war zu diesem Zeitpunkt gestiegen auf 48 Milliarden Dollar. Das Kursumsatzverhältnis war unter 2, das Kursgewinnverhältnis war unter 10 und da war eben eine komplette Ablehnung gegenüber diesem Wert, der in der Spitze eben auf unter 8 gefallen war, aber dann eben auch von seinen Bewertungsrichtlinien im Bereich 2012 wirklich auf einem sehr, sehr günstigen Niveau lag, wenn man an die Zukunft von diesen Techniken, die Cisco bereitgestellt hat, da geglaubt hat. So, da konnte man diese Aktie also zu so knapp 16 US-Dollar kaufen und von da ausgehend erholte sie sich dann in der Folgezeit auch ganz gut. Und wenn ihr jetzt auf das aktuelle Bild schaut, dann könnt ihr sehen, dass sich ausgehend davon der Umsatz beispielsweise gar nicht mehr so richtig doll weiterentwickelt hat, weil 2013 waren es 48 Milliarden, 2025 waren es 56 Milliarden. Also in dieser Zeit der neu Bewertung der Aktie, die eine ganze Reihe von Jahren gedauert hat, hat sich der Umsatz vervierfacht. In den letzten 12 Jahren hat er sich nicht mal verdoppelt, nicht mal um 50% gestiegen, sondern ist so unterhalb von 20% angestiegen. Auch die Profitabilität ist nicht großartig größer geworden. Im Gegenteil, die Nettomarge ist im Vergleich, ja, die Nettomarge ist im Vergleich gleich geblieben. 17,5 waren es in 2012. Aktuell in der TTM-Betrachtung sind es knapp 18, also das ist unverändert. Aber es bringt zumindest da einigermaßen stabiles Geschäft, sehr verlässlich auch, und wird deswegen im Moment mit einem 19er KGV bewertet. So, diese Geschichtsstunde war mir deswegen so wichtig, weil bezogen auf die Softbank und vor allen Dingen auf diese ganzen Begleittechnologien es eben sein könnte, dass wir auch da in einer Überbewertung angekommen sind. Es kann auch sein, dass wir verglichen mit dem Chart, den ihr vorhin gesehen habt, erst im Jahr 97 sind. Auch möglich. Es wird im Moment teilweise von Analysten die Behauptung aufgestellt, dass wir einen sogenannten Superzyklus im Bereich KI haben, der bis 2028 anhalten wird. Wir werden es sehen. Ich bin aber aus dem Grund, auch wenn die Softbank-Aktie auch heute wieder wild hin und her schwingt und vorhin, als ich am Start oder unmittelbar vor der Aufzeichnung dieser Sendung war, notierte sie unter 127, war im Tief bei 126 noch was, ist jetzt wieder bei 100 knapp 34 angekommen. Also da ist im Moment natürlich eine ganze Menge an Musik drin in diesen Kursen, aber es ist eben auch sehr, sehr viel Erwartungshaltung drin und deswegen bin ich gar nicht unglücklich. Deswegen hatte ich ja auch genau diese Stop-Orders entsprechend gelegt, dass ich da jetzt raus bin. So, und mit dieser Geschichtsstunde und mit diesem etwas längeren Teil zur Softbank ist jetzt dieses Kapitel und auch das Kapitel Cisco in der Vorstellung hoffentlich für euch einigermaßen gut abgeschlossen und ich kann zur nächsten Aktie gehen. Die Softbank-Aktie, das noch als abschließendes Wort, ist übrigens deswegen beste Aktie gewesen und erste Aktie deswegen, weil sie in dem zurückliegenden Zeitraum um 19,8% zugelegt hat. Auch um 19,8, aber ganz offensichtlich einen klitzekleinen Schnaps dahinter, die Sortierung war bei mir da relativ eindeutig, landete Warner Brothers Discovery. Auch die haben, zumindest zum Zeitpunkt meines Vergleichs, da war der Kurs bei 19,78, jetzt ist er 19,89, aber Softbank hat seit dem Vergleich stärker zugelegt, bei einer 19,8%igen Performance seit dem 30.09. Und naja, da ist die Situation so, wie auch beim letzten Mal schon dargestellt. Es ist jetzt einfach so, es ist relativ klar, dass Warner Brothers auch selber der Meinung ist, wir werden jetzt wohl in irgendeiner Form verkauft und sie gaben in der späten Mitte des Oktobers bekannt, dass sie strategische Alternativen prüfen, einschließlich eines möglichen Verkaufs oder auch einer Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen. Und der Grund dafür ist, dass es eben nicht nur Paramount Skydance gibt, die offenbar ein Gebot abgegeben haben, sondern auch noch ein paar Unternehmen mehr. Und jetzt fachen sie so ein bisschen das Interesse an, machen auch im Sinne ihrer Aktionäre so das ein oder andere an Programm und wollen diesen Preis eben nach oben treiben, haben damit wohl auch eine befreundete Bank gefunden, nämlich die Bank of America, die mal den fairen Übernahmewert auf etwa 30 US-Dollar eingeschätzt hat. Und naja, ausgehend von einem aktuellen Kurs von knapp 20 Euro, umgerechnet also 23 US-Dollar, ist da dann eben nochmal ein bisschen Luft nach oben. Den muss man vielleicht nicht voll mitnehmen, aber da bleibe ich doch einfach mal mit dabei. Also die 324,191, da gab es ja verschiedene Bewegungen. Wen das interessiert, der kann in der Historie von EchtGeldTV gerne nochmal nachgucken. Weiter, was ist zum Unternehmen im Moment nicht zu sagen? Die wissen, dass da Interessenten um sie herumschwirren. Wenn der Kapitalmarkt jetzt nicht kurzfristig zusammenbricht, wird es auch irgendjemand machen. Und ich gehe davon aus, dass dann eben irgendwann die Gebote kommen. Und gehe dann eben auch davon aus, dass die nochmal ein bisschen höher ausfallen werden. Nämlich so im Bereich, naja, sagen wir mal 30%. 30% würde ungefähr 26 Euro bedeuten. Bezogen auf einen Kurs Preis bei einem durchschnittlichen Kaufkurs von mir bei 7 Euro. Naja, wäre das dann eben fast eine Vervierfachung, das wäre eine schöne Entwicklung. Und spätestens dann muss Stefan Waldhauser, der ja diese Aktienidee hier mit reingebracht hat und mich mit der Aktienidee auch überzeugt hat, muss er dann mal wieder hier sein und zu einer anderen Aktie vielleicht nochmal ein paar Ausführungen machen und auch, wie ihm dieser Deal, der sich dann möglicherweise irgendwann ergeben hat, gefallen hat. Mehr gibt es zu Warner Brothers nicht zu sagen, außer durchhalten. Der letzte Monat hat sich schon mal wieder mit den nächsten 20% gelohnt. Aus meiner Sicht und aus dem, was ich hier gelesen habe, könnten es noch so 30 werden. Es sei denn, irgendeine andere Bank kommt noch auf 35er Kursziel. Und da muss man dann eben irgendwie auch mal gucken, ab welcher Stelle es vernünftig ist, zu verkaufen. Im Moment scheint es mir nicht so zu sein, dass das opportun ist, dass es notwendig ist. Von daher bleibe ich da ganz entspannt mit den jetzt im Moment 184% Buchgewinn, die sich immerhin auf 4.000 knapp 200 Euro unrealisierte Euros belaufen, einfach investiert und warte darauf, was passiert. Seit dem 30.09. um 18,5%, immerhin. Und das dann eben auch nach einem Kurseinbruch in den letzten beiden Tagen zugelegt hat die Samsung Electronics, und zwar da die Preferred, die Vorzugsaktie in Form eines GDR, ist bei mir in einem anderen Depot nochmal signifikant höher gewichtet und jetzt auch bei den Big Caps in der Tat meine größte Portfolioposition. Und naja, es liegt hier einfach daran, dass die in dem gesamten, also dass Samsung ein sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen ist, was an vielen Stellen in meinen Augen partiell eben zu wenig mitverdient. Also sie machen tolle Kühlschränke, das ist sicherlich nicht das spannendste Business. Aber da ich gerade einen neuen Kühlschrank kaufen darf, ist es ja dann doch mal ganz interessant, sich die Dinge anzugucken. Ich bin dummerweise in der Situation, dass bei uns in die Wohnung ein Einbaukühlschrank rein muss. Deswegen komme ich nicht in den Genuss, einen dieser herausragenden großen Samsung-Kühlschränke mir hinstellen zu können, wo es diese Eiswürfelfunktion und verschiedene andere Sachen auch gibt. Aber natürlich machen sie dann eben auch im Telekommunikationsbereich einiges. Sind ja für mich im Grunde genommen auch ein möglicher Protagonist, das Ganze auf das Thema E-Mobilität auszudehnen. Aber in letzter Zeit war es eben einfach so, dass zum einen Ende Oktober wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse vorgelegt wurden, wo man eben deutlich zulegen konnte und auch die Erwartungshaltung hier sehr, sehr gut aussieht für dieses Unternehmen. Insbesondere auch deswegen, weil es im Bereich auch da von künstlicher Intelligenz und von Chip- und Speichertechnologien eben noch vorangeht. Und in diesem Bereich der Speicherchips ist Samsung vielleicht nicht das führende Unternehmen, aber es hat da sehr, sehr stabile Nachfrage, ist eben auch in einer Situation, wo sie ganz merkwürdigen Situationen ausgesetzt sind, nämlich sich verdreifachenden Spotpreisen, was bei ihnen dazu geführt hat, dass sie die Veröffentlichung von Vertragspreisen für bestimmte Speicherchips ausgesetzt haben. So, das sind alles Situationen, die schon eben auch auf eine gewisse Überhitzung hindeuten. Aber hier ist es eben so, hier reden wir nicht über 100er KGVs. Ja, hier reden wir über etwas, dass bei Samsung fürs Jahr 25 83 Euro, alles in Euro umgerechnet, 83 Euro Gewinn pro Aktie erwartet werden. Und im nächsten Jahr soll es dann in der Tat einen einigermaßen deutlichen Sprung übers Gesamtjahr geben, der sich jetzt zum Ende hin eben schon mal andeutet. Und da sollen es dann 142 Euro Gewinn pro Aktie werden. Und der ein oder andere wird sich vorstellen können, dass mir das bei einem Preis der Aktie von 1200 Euro nicht unbedingt als zu teuer vorkommt. Auch da sind natürlich ähnliche Mechanismen am Werk, wie bei den anderen Unternehmen auch, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Aber die Bewertungssituation bei einer Samsung ist eben eine brutal andere. Wenn die in einen Bereich von 142 oder von 140 Euro kommen, beziehungsweise die 150, die für 27 erwartet werden, die sind da eigentlich angenehmer, weil sich da so schön ausrechnen lässt, dass das KGV dann eben einfach mal eine schlanke 8 ist. Und das ist etwas, wo ich mich auch aufgrund der breiten Aufstellung sehr wohl fühle, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Zyklik auch bei diesem Unternehmen in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass sich der Kurs jetzt eben eine ganze Weile nicht so entwickelt hat, wie ich es eben gerne habe, sondern erst durch die Entwicklung, insbesondere auch in diesem Jahr, von 30.05.25, da wird mir der Kurs hier angegeben bei 721 Euro. Und von da ausgehend ist er eben dann um 65% gestiegen pro GDR. Naja, und diese 65%, die bin ich in etwa auch im Plus. Bei mir sind es im Moment gerade 63%, die das Ganze beinhaltet. Zu erwähnen ist auch noch, es gibt eine putzige kleine Dividende, die von Samsung regelmäßig gezahlt wird. Das ist auch noch etwas, was hier mit reinkommt. Jetzt bei in der Tat bei 1.200 Euro pro Aktie dann in dem Bereich nicht ja, großartig zu erwähnen ist. Aber im Jahr 2024 waren es immerhin so knappe 33 Euro Dividenden, die mir dazugeflossen sind. Das ist dann schon mal eine Erwähnung wert. Insbesondere damals eben auch noch bei einem günstigeren Aktienkurs, den man zum Vergleich ansetzen konnte. So, das soll es auch da relativ kurz und knackig zum Thema Samsung gewesen sein. Da bleibe ich investiert, einfach deswegen, weil ich in einer völlig anderen Bewertungsdimension mich mit diesem Unternehmen aufhalte und eben auch weiß, ja, so eine Speicherchip-Knappheit ist für die eine brutale Sonderkonjunktur, aber die haben eben auch noch andere Produkte, sind sehr, sehr breit aufgestellt, fühle ich mich persönlich sehr, sehr wohl mit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Samsung seht und natürlich auch, wie ihr das Thema Softbank, Begleitunternehmen oder auch eine Warner Brothers seht. Als nächstes jetzt zur Alphabet-Aktie und da zunächst mal ein kleiner Service-Tipp. Wenn ihr Alphabet bei euch eingibt, dann seht ihr immer A oder C. A steht dabei für die ursprüngliche Alphabet-Aktie mit einem Stimmrecht. Die B-Aktie, die werdet ihr nie sehen, weil sie ein zehnfaches Stimmrecht verbrieft und bei den Gründern ist. Diese Aktie oder diese Aktien sichern den Gründern, dass sie weiterhin eine ordentliche Machtposition haben. Und die C-Aktie ist eine Aktie, die stimmrechtslos ist. So. Natürlich ist für uns eigentlich vollkommen egal, ob wir eine Aktie mit Stimmrecht haben oder eine ohne. Normalerweise ist es eigentlich so, dass eine Aktie mit Stimmrecht ein Tick mehr wert ist, weil man ja an der Unternehmensentwicklung mitbestimmen kann. Kann man zwar nicht, kann man als kleiner Anleger, also wie ich mit meinen Positionen und wie wahrscheinlich auch die meisten Nicht-Milliardäre von euch, eben auch. Aber hier ist es einfach so, dass die Alphabet-A-Aktie im Moment einen halben Euro günstiger ist. Ja, und wenn man auf die Idee kommt, 10 Aktien zu kaufen, kann man sich zumindest mal einen Döner sparen. Ist auch schon was. Also von daher, guckt einfach hin, welche Aktie ihr nehmt. Ist manchmal auch so für steuerliche Geschichten vielleicht ganz gut, wenn ihr die C-Aktie schon habt, mit der gigantisch im Plus seid, ihr einfach noch eine Zusatzposition haben wollt, die ihr vielleicht auch mal wieder veräußern wollt. In einer Phase, wo eine Alphabet-Aktie vielleicht sehr, sehr günstig ist, eine zusätzliche Position aufzubauen in diesem Wert. Nachdem ich das nun ausgeführt habe, können wir uns ja mal angucken, wie günstig diese Unternehmung eigentlich im Moment aufgestellt ist. Und das Erste, was wir uns trotzdem mal angucken, ist, bei der Aktie, die in diese Sendung gekommen ist, weil sie 17,8% seit dem 30.09. zugelegt hat, dass sie bei 247 Euro notiert. Ich hatte damals 99,63 für diese Aktie bezahlt. Das waren damals noch die größeren Aktien. Da gab es ja einen umfangreichen Aktiensplit. Und von diesen habe ich auch schon einen Teil der Aktien verkauft. Nicht, weil sie mir damals zu hoch bewertet erschienen, sondern weil mir die Gewichtung im damaligen Scalable Depot einfach einen Tick zu groß war. So, und jetzt ist es einfach so, 20 Aktien sind noch da in dieser Gesamtsituation. Die liegen 148% vorne, 3.000 Euro Buchgewinn, stehen da also knapp zu Buche. Und da lohnt es sich ja dann auch mal zu gucken, wie sieht jetzt eigentlich die Situation aus und wie ist dieses Unternehmen, was im Moment 3,35 Billionen auf die Börsenwaage bringt, eigentlich so bewertet ist. Und kleiner Einschub da. 2 Tage, nachdem diese Sendung live geht, können Christian und ich endlich mal darauf anstoßen, dass er diese Wette gewonnen hat. Denn da wird die Champagnerwette aus Mallorca, ich weiß schon wieder nicht mehr, welches Jahr es war, ich habe es ja selber auch nicht gefunden, aber ein Zuschauer hat mir sehr, sehr gut weitergeholfen. Und kann immer noch seinen Preis abrufen, den ich da ausgelobt habe. Er muss die Mail eben entsprechend schreiben. Da werden wir dann also eine Flasche Veuve Clicquot Eis Rosé trinken. Darauf, dass Alphabet die Aktie war, die damals in unserem Zweikampf, wo ich mich für die Amazon-Aktie entschieden hatte, als erstes die 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung durchbrochen hat. So, mittlerweile sind sie wieder deutlich drüber. Sie hatten eben zwischenzeitlich auch eine Phase, wo sie wirklich sehr, sehr günstig bewertet waren. Und jetzt lohnt sich eben auch mal der Blick hinein, wie sie jetzt so bewertet ist. So, und ich habe euch hier den Kreuzungspunkt im Jahr 22 mit dem Kursgewinnverhältnis markiert, wo das KGV unter 20, unter 18 bei 17,7 lag. Mittlerweile ist es wieder angestiegen auf 24, begleitet von natürlich einem deutlichen Umsatzwachstum, natürlich einem deutlichen Gewinnwachstum, also alles gut. Auch in diesem Jahr geht es sehr, sehr schön und wirklich auch beeindruckend weiter. Für dieses Jahr werden erwartet nicht nur die 385, die in den letzten 12 Monaten bereits erzielt wurden, sondern es soll auf 400 Milliarden US-Dollar gehen und es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bei 10,59 Euro landen wird. So, auf der Ebene ist das Unternehmen dann eben auch noch mit einem 27er KGV bewertet, was auch so ganz ordentlich ist, insbesondere wenn man sich dann eben anguckt, dass das 5-Jahres-Wachstum bei Gewinn 20,7%, das 3-Jahres-Wachstum ein bisschen darunter bei 17,1% lag. Das Umsatzwachstum wird für 27 prognostiziert mit einem 5-Jahres-Wachstum von 12,3, mit einem 3-Jahres-Wachstum von 3,1. Also man kann auf jeden Fall schon mal feststellen, es wird ein überproportionales Gewinnwachstum oder ein unterproportionales Umsatzwachstum hier unterstellt bei der Entwicklung. Und die Schätzungen sind da eben auch so, dass der Umsatz in 2027 nochmal 25% über den aktuellen Werten liegen soll. Also grundsätzlich bleibt das natürlich ein sehr, sehr beeindruckendes Unternehmen. Dennoch muss ich gestehen, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich da jetzt agiere und wie ich mit dieser dann im Vergleich und auch in der Historie ganz ordentlich bewerteten Aktie umgehe. Aber irgendeine Entscheidung muss man ja treffen. Und nachdem Ende 20 das Kursgewinnverhältnis schon mal bei 33 war, Ende 15 ist auch im Bereich von 33 war und wir nur so 2 Jahre haben, wo es wirklich Rausreißerwerte gibt, nämlich 2011 mit 74 oder 2017 mit 51, ist hier eben der Punkt, wo ich zumindest sage, ich weiß ja, was in der Sendung noch kommt, dass es aus meiner Sicht eben nicht schadet, hier nochmal die Hälfte dieser Position abzubauen. Ich mache das auch da, deutlicher Hinweis, in meinem privaten Depot, was nicht bei Echtgeld TV stattfindet, aktuell nicht. Da ist die Position bedeutend größer. Hier mache ich es zur Depotsteuerung, weil ich hier sage, eine 5.000-Euro-Position, so wie dieses Geld hier verteilt ist und auch gedacht ist, da kann ich bei einer Bewertung in diesem Bereich eben auch mal sagen, da nehme ich nochmal die Gewinne zumindest zur Hälfte mit, sage hier auch kein weiteres Limit, also da kriege ich bei GetEx mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine vernünftige Ausführung hin, wurde zu 246,95 auch sofort ausgeführt und kann mir das hier nochmal in Ruhe angucken. Hier eben sehen, eine Aktie wurde eingeliefert. Eine zweite habe ich dann in 21 im Bereich dieser günstigen Bewertung eben noch dazu gekauft. Dann gab es die Ausbuchung von 2 Aktien und mir wurden dafür 20 neue Aktien eingebucht. Von denen habe ich im Jahr 24 die erste Hälfte verkauft zu 2.469 Euro. Und jetzt, ein Jahr später, verkaufe ich wieder für 2.469, allerdings nur 10. Soll ich mich jetzt ärgern, dass ich letztes Jahr 20 Aktien für den dann offensichtlich halben Preis verkauft habe? Nö, dafür habe ich keine Zeit. Ich freue mich stattdessen lieber darüber, dass in den letzten Monaten diese Aktie nochmal deutlich gestiegen ist und dass ich hier diese Gewinne mitnehmen kann. Eine Sache, die mir die Entscheidung übrigens auch nochmal ein Stück leichter gemacht hat, ist eine Diskussion, die in den letzten Tagen lustigerweise bei chinesischen Autobussen begonnen hat, wo nämlich irgendein vermeintlich findiger Journalist festgestellt hat, dass diese Geräte, oh schlimm, aus China steuerbar sind. Wo meine erste Reaktion war, naja, es ist ein Softwareprodukt. Das ist jetzt nicht total überraschend, dass der Hersteller da in irgendeiner Form ein gewisses Zugriffsrecht hat. Und mich sehr darüber gewundert hat, wie stark man sich über Autobusse aufgeregt und echauffiert hat in bestimmten Medien, aber wie wenig eigentlich dieses Thema Softwarehoheit überhaupt thematisiert wird. Da habe ich dann die Rechnung ohne CDU und Grüne, eigenartige Kombination, gemacht, denn ein sehr spannender Handelsblattartikel vom 5.11. geht auf das Thema ein, doch mal, naja, also es ist überschrieben, provokant, mit Sicherheitspolitiker fordern Abkehr von US-Cloud-Diensten. Und die Subhead lautet, in Deutschland wächst die Sorge, dass US-Cloud-Anbieter als geopolitisches Druckmittel eingesetzt werden könnten. Politiker von CDU und Grünen raten, bestehende Abhängigkeiten zu reduzieren. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte, denn in der Tat, nachdem das mit China losging, war meine erste Assoziation, also wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand mal sagt, nach dem Motto, wir schränken eure Rechte ein, eigentlich höher und vor allen Dingen auch bedrohlicher. Weil die Unternehmen aus den USA, die beispielsweise eine Office Suite von Microsoft benutzen, die beispielsweise eine Office Suite von Alphabet benutzen, das nutzt auch das ein oder andere Unternehmen, die könnten, wenn eine US-Administration auf einmal sagt, na, ihr folgt uns an der und der Stelle, sagen wir mal irgendwas im Rüstungsbereich, nicht nach unseren Vorstellungen, deswegen erklären wir jetzt mal inneramerikanisch Europa als nicht gültigen Markt. Was kann da passieren? Diese Sorgen, sind keine Ängste, aber es sind Sorgen, machen sich jetzt auch die ersten Politiker. Das Problem ist, dass wir da aus meiner Sicht und Wahrnehmung kaum Alternativen haben. Und natürlich ist das total unwahrscheinlich. Natürlich glaube ich auch nicht, dass morgen schlecht gelaunter US-Präsident auf einmal sagt, nee, hier stellt mal Deutschland ab. Aber die Risikolage, die ist zumindest mal da. Und also im Moment würde ich sie nicht mehr komplett wegdiskutieren, was ich vor 10 Jahren wahrscheinlich noch gemacht hätte. Und vor dem Hintergrund ist es eben auch so, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal ein bisschen vorsichtiger sein kann. Aber das könnt ihr, weil es da auch so ein bisschen in den Bereich Politik reingeht, natürlich einfach auch für euch unter der Überschrift Panikmache bei EchtGeldTV abheften und sagen, naja, lass uns mal lieber weitermachen mit dem nächsten Unternehmen. Und wenn ihr das gerade gedacht habt, dann komme ich dieser Bitte jetzt gerne nach. Und weiter geht's mit einem alten Bekannten, der in den letzten Wochen ebenfalls Zahlen vermeldet hat. Diese waren gut, was dazu geführt hat, dass die Aktie weiter gestiegen ist. Von ihren Tiefs hatte sie sich ohnehin schon verabschiedet, aber seit dem 30.09. waren es zum Zeitpunkt der Ermittlungen 16,9%. Da das 608 Euro waren und jetzt 615 Euro hier stehen bei Louis Vuitton, ist es sogar so, dass sie noch ein bisschen stärker zugelegt hat. Aber lassen wir das mal noch so ein paar extra Punkte sein. Ich bin hier in dieser Aktie mit 4 Titeln investiert. Die sind jetzt wieder plus minus null. Ich hatte ja in der Abwärtsbewegung dann auch nachgekauft. Sicherlich nicht die niedrigsten Kurse dann abgepasst, sondern einen ersten Kauf, nachdem sich die Aktie von 900 wieder verabschiedet hat, bei 739 getätigt. Einen zweiten Nachkauf habe ich getätigt bei 701. Und dann im April 25, als sich der Wert nochmal richtig ausgekotzt hat, habe ich nochmal 2 nachgekauft für unter 500 Euro die Aktie, 995 Euro zu dem Zeitpunkt bezahlt. Und diese Gesamtposition, in der ich jetzt eben 607 Euro im Durchschnitt bezahlt habe, ist am heutigen Tag dann eben wieder ins Plus gedreht. Ursache waren Mitte Oktober vorgelegte Zahlen, dass LVMH im dritten Quartal wieder leichtes Wachstum erzielt. Ja, das Wachstum war nämlich ausgesetzt. Das ging dann auch mal zurück. Und der Umsatz um 1% stieg. Und das war dann eben über den Erwartungshaltungen, also nicht dieses 1%, aber der Umsatz betrug 19,1 Milliarden Euro und erwartet waren eben nur in Anführungsstrichen 18,2. Also es war noch ein Negativwachstum in den Raum gestellt und LVMH hat es geschafft, ein leichtes positives Wachstum zu erzeugen. Insbesondere die Sparte Selective Retailing, Sephora, wuchs um 7%. Fashion und Leather Goods ist eine Division, die weiterhin so ein bisschen im Sperrfeuer ist und um 2% umsatztechnisch sank. Regional waren USA mit 3%, Asien mit 2% im Plus. Also sagen wir mal einfach so, das Ganze ist leicht quasi unverändert, aber mit einer leicht positiven Note. Und die CFO Cécile Cabanis sprach von ermutigenden Verbesserungen in allen Geschäftsbereichen, verwies dabei auf eine kreative Erneuerung vieler Marken, unter anderem Dior, Celine, Fendi, Givenchy. Also da ist im Moment einiges im Umbruch und die Aktie, weil man mit dieser Nachricht offensichtlich nicht gerechnet hat, sprang über 8% dann an und zog dann auch den Luxussektor generell wieder ein bisschen nach oben. Und jetzt sind ja die Analysten wieder ein bisschen optimistischer gestimmt. Und dann können wir ja auch mal gucken, ob wir Anlass haben, optimistisch zu sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzungen zu LVMH. Meine hört ihr jetzt. Der Kurs von LVMH gerade bei 610, 615 Euro. Und die Gewinnerwartungen für die Jahre 25, 26 und 27 betragen knapp 22 Euro, 24 Euro und 27 Euro. Ja, also so komplett nachgeschmissen ist es damit eben noch nicht wieder. Aber im Vergleich der Bewertung ist es zumindest wieder so, dass man sich dabei deutlich wohler fühlen kann, als es mitunter in der Vergangenheit aussah. Ich hatte ja damals gekauft bei einem dann im Nachhinein feststellbaren KGV für 23, im September dann bereits, bei 24 ungefähr. Wenn man jetzt einfach mal sagt, wovon geht man für 27 aus, dann ist jetzt im Moment eben wieder dieses 27er KGV erreicht. Aber ich will euren Blick dann eben auch nochmal auf diese Zeile hier richten, denn im Moment ist es eben so, dass davon ausgegangen wird, dass erst im Jahr 27 wieder mehr Umsatz erzielt wird als im Jahr 23. Und vielleicht ist es ja auch hier möglich, dass LVMH ein bisschen schneller auf diesen Wachstumspfad zurückkehrt, dann eben auch die Gewinnschätzungen noch mal ein bisschen angepasst werden. Denn es gab ja schon mal Zeiten, als LVMH 30, 31 Euro Gewinn pro Aktie ausgewiesen hat. Und das gelang bei einem Umsatz von 86 Milliarden. Und bei 88 Milliarden werden jetzt 27 Euro erwartet. Also 88 Milliarden Umsatz werden 27 Euro Gewinn pro Aktie erwartet. Naja, und da sage ich, da ist möglicherweise auch bei der Profitabilität das letzte Wort noch nicht gesprochen, die letzte Messe noch nicht gelesen. Und von daher glaube ich, dass man sich mit so einer Position hier im Depot von 2.500, 2.465 Euro ganz wohlfühlen kann. Ich tue es zumindest, bleibe da eben investiert. Und so, noch vielleicht nochmal zur Erläuterung, warum ich bei einer 2.500 Euro Position eben sage, dass ich mich in einem 400.000 Euro Depot damit ganz wohlfühle. Nochmal zur Erläuterung. Diese 400.000 bestehen zu 55.000 aus meinem Tabak-Engagement. Ja, da kommt ein Update zu. Zu 120.000 aus einem Immobilienaktienteil. Ja, da kommt auch ein Update zu. Das sind zusammen 175.000, bleiben also nur in Anführungsstrichen 225.000 Euro übrig. Würde bedeuten 1%. Von diesen 225.000 gehen ja dann nochmal 70.000 ab, die im Grunde genommen für was ganz anderes vorgesehen sind. So, Teil davon war für Private Equity vorgesehen und ist immer noch für Private Equity vorgesehen. Aber dazu gibt es dann nochmal eine separate Sendung. Und 50.000, 60.000 sind für eine neue Idee vorgesehen, die euch dann in den nächsten Wochen und Monaten erwartet und hoffentlich auch gefallen wird, wo es um so eine neue Untergliederung vergleichbar zum Tabakportfolio geht. So, also von daher bleiben dann nur 155.000 Euro übrig. Und da ist es dann eben so, da sind ja ein paar Regionalverteilungen mit dabei und dann eben bleiben irgendwie noch ein paar Aktien einfach übrig, die man mal so aufbauen kann und wo man sich positionieren kann. Und da sage ich dann, da ist 2.500 eigentlich für mich eine ganz gute Größenordnung. Das können auch gerne 5.000 Euro sein. Das können auch im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr sein, wie wir bei Warner Brothers gesehen haben. Aber 2.500 Euro, 2.000, 3.000 Euro ist so eine ganz schöne Regelgröße. Und mit der fühle ich mich wohl. Und bei der Alphabet war es vorhin eben so die Situation, dass ich da gesagt habe, na, das muss vielleicht nicht so unbedingt sein. Aber ich muss im Moment eben aus meiner Sicht bei LVMH keinen Positionsaufbau und Ausbau betreiben. Da will ich dann vielleicht noch das ein oder andere sehen, aber für mich ansonsten eigentlich auch hier mit der Positionierung ganz wohl. Das reicht mir. Und damit komme ich zur letzten Aktie für heute, nämlich der Berkshire Hathaway, die noch von Warren Buffett geführt wird, aber diese Zeit neigt sich langsam, aber definitiv sicher dem Ende zu. Das Unternehmen hat kein so einfaches Jahr gehabt, hat vom Kurs hoch bei knapp 500 Euro, ja, schon im Bereich von 15% abgegeben, notiert im Moment so bei 428 Euro und ja, ist im Vergleich eben auch in diesem Jahr nicht so ganz gut gelaufen. Und wie es eben dann üblich ist, wenn technologische Phasen sind, in denen auf einmal merkwürdige Übertreibungen zumindest vermutbar sind, gibt es den einen oder anderen vorsichtigen Abgesang auf Warren Buffett und es werden andere Beteiligungsfirmen in den Raum gestellt, die das ja auch ganz gut können. Und dabei wird eine Sache eben ganz gerne vergessen. Der Kollege hat auch im Vergleich mit dem S&P in den letzten Jahren eine sehr, sehr gute Wertentwicklung hingelegt. Insbesondere, wenn man mal berücksichtigt, wie wenig er nur investiert war. Also sagen wir mal so, 90%, 85% der S&P-Entwicklung mit einem Portfolio hinzubekommen, was zu einem Viertel bis hoch auf ein Drittel in Cash investiert ist, finde ich eine ziemlich beachtliche Leistung. Und von daher finde ich diese Blickrichtung, die da einige anstellen, wirklich ein bisschen irritierend. Ich gucke mir die Berkshire ganz gerne so an, dass ich sie in drei Teile unterteile. Nämlich einmal in das Aktienportfolio. Da liegen die genauen Zahlen noch nicht vor. Und zwar deswegen, weil die müssen erst Mitte November gemeldet sein. So, nun rede ich hier am 5. November. Und es gibt im Moment so das eine oder andere, was an Gerüchten im Raum ist. Also gestern ging es eben gerade darum, dass Berkshire eben im dritten Quartal Aktien im Wert von 12,4 Milliarden US-Dollar verkauft hat und dabei dann 10,4 Milliarden auch Vorsteuergewinne realisiert hat. Was wiederum ein Hinweis darauf ist, dass das wohl eine stark im Wert gestiegene Position gewesen sein könnte, die da abgebaut wurde. So, welche Position von Warren Buffett ist besonders stark gestiegen? Richtig, die von Apple. Ich habe mal die alte Apple-Position zum aktuellen Kurs berechnet. Also 270 Dollar Kurs, den die Apple-Aktie heute hatte. Keine Ahnung, wo sie jetzt gerade steht, ist nicht so wichtig. Es geht um 280 Millionen Aktien, die er noch hatte. Das sind 76 Milliarden US-Dollar. Und ich habe nur diese Wertsteigerung mal von der Apple-Aktie unterstellt und habe das Aktienportfolio so ausgerechnet, dass ich es bei ungefähr 280 Milliarden taxiere. 280 Milliarden ist also das Aktienportfolio taxiert. 76 davon sind taxiert Apple auf Basis des alten Wertes. Das würde bedeuten, 27% der Aktien sind in Apple investiert. Das waren mal deutlich mehr. Das war immer diese Entrüstungswelle. 27% der Aktien entsprechen in diesem Bereich aber 7,2 von Allet. 7,2 von Allet meint den Vergleich der 76 Milliarden mit der Marktkapitalisierung von im Moment 1,05 Billionen oder eben 1050 Milliarden. So. Punkt Nummer eins, 280 Milliarden sind im Aktienportfolio. Und das stelle ich in einer Woche. In fast zwei Wochen wissen wir mehr. So, dann gibt es eine Cash-Position, die beträgt 382 Milliarden US-Dollar. Das ist relativ einfach. Das ist in dem Balance Sheet unter Subsidiaries und unter Consolidated Balance Sheets, wenn ihr da nachgucken wollt, schnell zu finden. Consolidated Balance Sheets, da findet ihr das. Und da stehen ein paar Positionen, also stehen zwei Positionen, wo ihr auf diese 382 Milliarden kommt. So. Wenn ich jetzt also 1050 Milliarden habe, davon ziehe ich 280 Milliarden ab und davon ziehe ich dann nochmal 382 Milliarden ab, nämlich das Aktienportfolio und das Cash, dann komme ich auf einen Rest von 388 Milliarden. Denn Berkshire Hathaway hat ja viele Einzelunternehmungen in ihrem Verbund mit drin, die einfach komplett bilanziert werden. Warren Buffett hat da mal in einem Brief an die Aktionäre von den eigenen Giganten gesprochen. Naja, und dann gibt es noch eine ganze Reihe von nicht so sehr Giganten, aber auch Unternehmen, die eben immer mal ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen oder auch ein paar Milliarden an Wertbeitrag leisten. Und hier ist es eben so, dass die dann offensichtlich 388 Milliarden wert sein müssen. Und dieses kann man wiederum vergleichen mit den annualisierten Net Cash Flows from Operating Activities, weil das ist die Größenordnung, auf die Buffett auch extremen Wert legt, was nämlich an Geschäftsresultaten auf einer Nettoebene bei Berkshire ankommt. Und das sind eben annualisiert 46,4 Milliarden. Ihr kommt auf den Betrag, wenn ihr in dem Quartalsbericht nach Net Cash Flows from Operating Activities sucht und euch dann klar macht, dass es eben nur für die ersten 9 Monate ist. Dann könnt ihr auf annualisiert 46,4 Milliarden kommen und 46,4 Milliarden im Vergleich zu 388 Milliarden Restwert der eigenen Giganten und sonstigen Resterampe bedeutet einen Faktor von 8,3. Und 8,3 ist ein ziemlich günstiger Faktor. Und nun habe ich ja gerade heute ein bisschen was verkauft, habe von daher also in den USA eine kleine zusätzliche Liquiditätsposition aufgebaut. Und wie gesagt, der Faktor 8 ist normalerweise so das Ding, wo ich dann sage, okay, hier ist es günstig, jetzt ist er eben 8,3 und ausgehend von dieser Größenordnung kann ich hier einfach sagen, dass es sich aus meiner Sicht dann eben anbietet, dass ich diese 2.500 Euro, die ich jetzt gerade vereinnahmt habe, dann auch wieder direkt dort investiere, wo ich persönlich der Meinung bin, dass das Kapital sehr clever allokiert wird. Auch wenn ich ein Stück weit der Meinung bin, dass 388 Milliarden ungefähr 200 Milliarden zu viel Liquidität ist. Aber gut, wer bin ich denn, dass ich da sage, nee, das ist komplett falsch. Die werden sich dabei was überlegen und die werden das aus irgendwelchen Gründen so tun. Und im Zweifelsfall im nächsten Jahr kann es ja sein, dass es die ein oder andere Gelegenheit gibt. Und vielleicht ist man dann wieder auf der Seite, dass man sagt, die haben das schon ganz schlau gemacht. Und ich wünsche Warren Buffett von ganzem Herzen, dass er noch miterlebt, dass er mit seiner Haltung, eine hohe Cash-Position zurückzuhalten, einfach recht hat, dass wir alle im kommenden Jahr, im Verlauf des kommenden Jahres vielleicht nochmal den ein oder anderen günstigen Einstiegsschnapper bekommen. Ich nutze auf jeden Fall diese Gelegenheit und kaufe jetzt in der Tat nicht nur für 1.000 Euro, sondern mache es dann eben so, dass ich 6 Aktien von der Berkshire B-Aktie nachkaufe. Und hier gehen wir auch direkt drauf. Also jetzt ist gerade 17 Uhr. Es dauert dann immer ein bisschen länger, als diese Sendung in euren Augen dann eben ist, sowas aufzunehmen. Aber jetzt eben die Position verdreifacht. Und jetzt beträgt sie dann eben 4.000 Euro knapp. Damit fühle ich mich in der Tat wohl, weil es hier eine andere Chance-Risikokonstellation ist. Nämlich im Grunde genommen ein sehr, sehr vorsichtig geführtes Aktienportfolio. Und ja, das wäre es dann von meiner Seite aus für heute gewesen mit diesem Kauf von Berkshire Hathaway. Vielleicht nochmal eine abschließende Bemerkung als Erinnerungsposten. Die B-Aktie ist vom Wert her ein 1.500stel der A-Aktie, die im Moment irgendwo im Bereich von jenseits 730.000 US-Dollar notiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das früher schon mal anders erklärt habe, aber es ist auf jeden Fall so, dass ein paar Stimmrechte auch mit bei sind, aber eben nur 1/10.000stel. Also der Anleger braucht quasi 10.000 Aktien, um dann eine Stimme zu haben, was dann durchaus mal ein signifikantes Investment wäre. Da ist dann die A-Aktie im Zweifelsfall die günstigere Alternative. Der kleine Verbrauchertipp an dieser Stelle sei mir auch erlaubt. Das war's aber auch für Echtgeld TV. In dieser Woche 6 Aktien, 5 Top-Performer, 1 Aktie, die hoffentlich zu einem Top-Performer wird, wo die Position jetzt auf 4.000 Euro knapp angewachsen ist durch den Kauf von 6 Stücken, Alphabet ein bisschen reduziert. Und zu den allen Aktien freue ich mich auf eure Meinung, auf eure Einschätzung und wünsche euch wie üblich vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt, in dem Zustand seid, Aktien kaufen zu können. Wenn ihr gesundheitlich nicht in dem Zustand seid, dann werdet erstmal gesund. Wenn ihr finanziell in dem Zustand seid, dann prüft, ob das ein oder andere für euch mit dabei war, bleibt mit welcher Quote auch immer auf jeden Fall investiert und ansonsten natürlich weiterhin mit dabei. Und ich sage, wie üblich, tschüss aus Berlin, alles Gute und bis bald.